Moin aus Hamburg, ist Dienstag, der 18. März. Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Wiesert und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg.
Moin Jan.
Moin.
Weißt du, was man endlich mal wieder sagen kann?
Es ist Race Week.
Richtig.
Ja.
Die Rennwoche hat angefangen. Darüber wollen wir natürlich reden. Über noch ganz viel anderes. Wollen ein bisschen in die Zukunft gucken und was gerade so im Triathlon passiert, bevor es richtig, richtig, richtig abgeht.
Jetzt bin ich ganz hibbelig.
Ja, genau. Ich auch. Aber wir müssen uns noch einen kleinen Moment gedulden, denn bevor wir damit starten, machen wir erstmal ein bisschen Werbung. Diese Folge wird nämlich präsentiert von Feels Like. Feels Like, die sind spezialisiert auf sogenannte Neurokomplexe für eine effektive Regeneration. Das ist euch vielleicht schon mal untergekommen, wenn ihr im Internet unterwegs seid und auf Instagram und wo auch immer euren Lieblingstriathleten und Triathleten folgt, dann haben die vielleicht schon mal so eine kleine schwarze Flasche in der Hand gehabt. Patrick Lange, Rico Bogen zum Beispiel oder Jonas Deichmann. Und was die da in der Hand haben, das ist der Muscle-Komplex. Was ist das? Das ist ein Fluid, würde ich sagen, was man sich nach dem Training auf beanspruchte Muskeln und Gelenke aufträgt und damit die Regeneration beschleunigt. Wir haben das auch ausprobiert hier in der Regeneration.
In der Regenerationsredaktion.
Ja, genau, das ist fast das Gleiche. Redaktion und Regeneration muss man auch, wenn wir durchgezogen haben, müssen wir uns regenerieren. Nein, aber wir machen natürlich Sport und wir haben es ausprobiert. Wir haben auch hier schon drüber gesprochen. Kollegin Anna ist großer Fan und ich habe selbst auch ausprobiert. Es ist einfach nach dem Training, wenn man es so kennt, wenn man sagt, man hat schwere Beine, wenn die Muskeln schmerzen, dann tut es einfach gut, Feelzeit aufzutragen, den Muskelkomplex und die malträtierten Muskeln ja ein angenehmes Gefühl zu geben. Das klingt erstmal verrückt. Wie kann das funktionieren? Das Ganze hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, denn Neurokomplexe basieren auf den Erkenntnissen der Neurowissenschaft. Das Gehirn steuert Schmerz, Entzündung, Stress, den Schlaf, also alles Dinge, die unsere Regeneration betreffen. Und die Haut ist daran entscheidend beteiligt, nämlich über das periphere Nervensystem mit dem Gehirn verbunden und sendet direkte Signale ans Hirn und genau da setzt zum Beispiel der Muscle-Komplex an. Er aktiviert die behandelte Haut und signalisiert dem Hirn, an dieser Stelle, wo eingeschmiert wurde, brauchen wir Entspannung. Bitte Verspannung lösen. Das ist der Hintergrund und das funktioniert, weil Feels Like auf 37 sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt und das zu 100%. Keine Füllmittel drin, kein Wasser, kein Alkohol, 100% Wirkstoff und das Ganze natürlich von höchster Qualität und unabhängig getestet darauf, dass das auch dopingsicher ist. Also Anti-Doping-Sicherheit wird garantiert, unabhängig geprüft und Feels Like, das überzeugt nicht nur uns, sondern auch wirklich namhafte Triathleten. Nämlich, ja, die haben wir schon genannt, aber auch nicht nur Triathleten und andere Ausdauersportler. Zum Beispiel auch die deutsche Fußballnationalmannschaft setzt auf Feels Like und internationale Top-Teams, wie zum Beispiel meinen ruhmreichen Rekordmeister, die Bayern aus München, auch die vertrauen Feels Like. Und ihr solltet das auch ausprobieren. Und um das zu machen, ist der erste Schritt, ihr geht auf www.feelslike.sport und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr das macht und da drauf geht, dann bekommt ihr einen Preisvorteil von 10%, wenn ihr den Code verwendet. Achtung, aufpassen, CL10, das ist der Code für einen 10%igen Preisvorteil. Das Ganze komplett risikofrei, denn Feels Like hat eine 100-Tage Zufriedenheitsgarantie. Also www.feelslike.sport, das Ganze noch in den Shownotes. Werbung Ende. So, es gibt viel nach vorne zu schauen, aber eine Sache müssen wir nochmal zurückschauen. Wir waren letzte Woche hier, Anna und ich waren so aufgejuckelt im Podcast, dass wir die Namen aus Rot bekommen haben, dass wir ja zu früh losgesprintet sind mit unserer Aufnahme, bevor dann wirklich die komplette Startliste. Und wir waren da so ein bisschen irritiert, dass so wenig Frauennamen verkündet wurden. Turns out, als dann die komplette Startliste kam, waren es dann doch deutlich, deutlich mehr. Wenn ich richtig gezählt habe, 21 Frauen, 61 Männer stehen da drauf. Also sehr, sehr großes Feld. Da beschäftigen wir uns natürlich noch sehr ausführlich mit. Aber die prominentesten Namen, sagen wir mal, wurden genannt und es wurde ja in Aussicht gestellt, dass ja möglicherweise auch noch weitere dazukommen können. Das sehen wir mal in den nächsten Wochen. Rot ist ja noch ein bisschen hin. Da beschäftigen wir uns noch sehr ausgiebig mit.
Das sind noch ein paar Monate.
Ja.
Bis dahin, also wir haben es ja auch im vergangenen Jahr gesehen mit Anna Haug, also in Rot kann man auch mal spontan noch nachmelden.
Ja, in der Tat. Und kann Großes bewirken, selbst wenn man nicht lange als Starterin oder Starter gehandelt wurde. Ja, es kann immer viel passieren, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich wollte nämlich am Wochenende am legendären Werderseelauf in Bremen, in meiner Heimatstadt, teilnehmen. Ein fantastisches Event. Man kann von 1 Kilometer bis 50 Kilometer Ultramarathon wirklich alles machen, was es so inzwischen an Distanzen gibt, auch vermessenen Kursen und so weiter. Mein Oberschenkel hat gezwickt und gezickt. Ich konnte nicht teilnehmen. Und das hat mich im Nachhinein nicht nur sehr geärgert, weil ich super gerne gelaufen wäre, sondern weil ich was Historisches verpasst habe. Eine ehemalige Triathletin hat gezeigt, wie Laufen auf der richtig langen Laufdistanz geht. Yvonne von Flerken hat nämlich teilgenommen.
Ja, und war richtig abgerissen. Die ist nicht den 1 Kilometer gelaufen, auch nicht den 10er, sondern natürlich die lange Strecke über 50 Kilometer. Hat das Frauenrennen gewonnen, fast mit einer Stunde Vorsprung. In 3:17:58 hat damit den neuen niederländischen oder holländischen Rekord, ich denke mal niederländisch, beides, ne?
Ja, Dutch Record.
Dutch Record. So. Den holländischen Rekord hat sie aufgestellt über die Distanz und den Weltrekord in ihrer Altersklasse.
Ja, 45 plus, sie ist mein Jahrgang hat einen neuen Weltrekord aufgestellt in 3:17:58 für 50 Kilometer. Ich habe kurz überlegt, in der Region ist so meine Marathonzeit und da bin ich aber mehr tot als lebendig über die Ziellinie, also 10 Kilometer noch drauf, wow, also richtig, richtig gut. Yvonne von Flerken, das Stichwort Rot ist ja vorhin gefallen, da hat sie natürlich, da wird sie auch für immer mit verbunden sein mit dem Rennen, hat ja eine unfassbare Karriere hingelegt, richtig, richtig viele Siege abgeräumt bis zum Schluss und auch auch die Weltbestzeit mal gehalten, eine Zeit lang, also richtig, richtig gut. Ja, und mittlerweile als Trainerin unterwegs und offensichtlich sehr, 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 sehr gut beim Laufen dabei, ne?
Ja.
Also Wahnsinn.
Wir hatten es im Vorgespräch, glaube ich, auch, da hast du gesagt, dass sie, war das im vergangenen Jahr in Berlin?
Genau.
Ja, ist sie eine 2:39 gelaufen.
Richtig, 2:39 war ihre persönliche Bestzeit tatsächlich im Marathon, auch AK45, also meine Altersklasse in Berlin, war ja auch in Berlin am Start. Wir haben uns nicht gesehen, sie war deutlich schneller als ich, aber möglicherweise haben wir im selben Startblock gestanden. Vielleicht waren sie noch ein bisschen weiter vorne. Naja, auf jeden Fall, krass, das war mir auch gar nicht so klar, ist mir jetzt dadurch wieder bewusst geworden, auch nochmal, ja, was sie jetzt im Laufen leistet. Sie ist als Trainerin unterwegs, ne, und hat aber selbst gesagt, sie will erstmal ihre, ja, die von ihr gecoachten Mädels motivieren, aber auch Frauen insgesamt so, auch in ihrem Alter, und Menopause spielt eine Rolle und so weiter. Und da macht sie ja auch, da engagiert sie sich ja wirklich viel. Wir haben da auch schon mit ihr für Geschichten auch zusammengearbeitet und so weiter. Und sie sagt von sich, sie wird immer besser, beim Laufen. Es geht immer, immer weiter voran. Und ich habe dann mal so ein bisschen gescrollt bei ihr, was sie so gesagt hat. Und sie hat vor dem Berlin-Marathon tatsächlich gesagt, sie hat zwischen Juli und September jede Woche so zwischen 100 und 140 Kilometer abgerissen. Also sehr, 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 sehr gut.
Ja.
Und ja, krasses Ergebnis. Und ich ärgere mich umso mehr, dass ich nicht dabei gewesen bin. Aber das wollten wir nicht unerwähnt lassen, dass hier die ehemaligen Triathleten noch richtig, richtig Feuer haben. Weltrekord.
Weltrekord?
Ja. Sie hat für den holländischen Rekord, hat sie gepostet danach, sie musste dann so ein Formular ausfüllen. Da hat sie gesagt, das war anstrengender, das Formular auszufüllen, als der Lauf an sich. Weil das muss natürlich alles dokumentiert werden. Ich meine, ja, das ist das Coole bei diesem Lauf. Das ist halt wirklich echt ohne großes Bimborium oder so. Aber die Strecken sind offiziell vermessen. Also wirklich bestzeitfähig und rekordfähig und so weiter. Das macht's schon interessant.
Warst du denn da schon mal am Start?
Ja, ich war letztes Jahr am Start.
Letztes Jahr.
Ja, genau.
Und wie ist der Kurs?
Ja, mal um den See rum, ne?
Gut. Also flach.
Ja. Ja. Also man muss einmal einen Deich hoch und auf der anderen Seite wieder runter, aber das ist, das ist für Bremen schon, wir hatten das hier ja schon mal. Da übrigens nochmal vielen Dank, ich habe nämlich hier auch schon mal behauptet, ich könnte keine minutenlangen Bergläufe machen in Bremen, aber es gibt natürlich ich wusste quasi schon in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, dass es kommt, es gibt nämlich den Müllberg, also es gibt eine Müllkippe und auf den führt ein Weg hoch und da kann man tatsächlich mehrere Minuten hochlaufen, habe ich den Tipp nachhinein bekommen. Also das ist dann schon das Höchste der Gefühle so in Bremen. Aber ansonsten einfach nur mal einen Deich hoch. Aber ja, das war auf jeden Fall großes Kino. Yvonne von Flerken, 50 Kilometer. Reizt dich das, mal so in die Region zu kommen, kilometermäßig? Oder auch zeitmäßig?
Zeitmäßig auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann, also ich laufe gerne und ich laufe auch gerne viel, wenn ich denn mal laufen kann, weil ich habe leider immer, ich bin sehr verletzungsanfällig, wenn es ums Laufen geht. Ich kann immer nicht viele Umfänge machen. Ich hatte auch minutenlange Bergläufe letztens im Trainingslager auf Malle bin ich gelaufen. Seitdem zwickt mein Knie wieder und es ist immer was anderes und ich bin dran und es wird auch besser und dann ist aber immer trotzdem wieder irgendwas. Und ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich glaube, ich werde nie einen Marathon außerhalb von einem Triathlon laufen, wenn es denn dann mal auf die Langdistanz geht. Aber vielleicht irgendwann halten die Knochen mal.
Ja, ist immer schwer zu sagen, woran es dann liegt, ne?
Ja, also jetzt ist es wahrscheinlich wieder muskulärer Ursprung und mal schauen. Also es ist auf jeden Fall nichts Strukturelles zum Glück, nichts mit Meniskus oder Kreuzband oder allem drum und dran, sondern einfach nur verkürzt, verdreht.
Vergriesgnaddelt. Ja. Der Körper ist vergriesgnaddelt.
Aber ansonsten würde ich das auch gerne laufen.
Ja, ist schon ganz schön, da muss man schon ganz schön draufhalten. Ey. Ja. Auch für die 3,17, das ist schon...
Und mental ist es auch krass.
Ja, 50 Kilometer. Ja. Das haben wir ja schon so oft gehabt, wenn wir uns über Ultradistanzen, und man muss es wahrscheinlich wirklich, es ist wie mit einer Triathlon-Langdistanz, man muss es wahrscheinlich einmal gemacht haben, um es sich vorstellen zu können. Das ist einfach wahrscheinlich ein ganz anderes Mindset, ne? Also wie man dann die 50 Kilometer angeht. In diesem Fall ja dann sowieso da an dem Rennen waren es mit Runden. Mhm. Man musste dann ja die Runden laufen einfach und dann ergibt sich das.
Und selbst im Ultrabereich ist das ja nicht mal eine lange Strecke. So,
nö, da geht es ja gerade erst los.
Ja, dann geht's los. Dann
dass man sich Ultra nennen darf
100
überhaupt.
Kilometer, dann gibt es 100 Meilen, also 160 Kilometer. Also das ist ja komplett absurd.
Ja. Das wollen wir nochmal an anderer Stelle nochmal thematisieren, den Ultra-Spirit. Aber hier auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Yvonne von Flerken, die sich einen Weltrekord gesichert hat. Sehr, sehr, sehr cool. So, aber nun weiter zum Triathlon. Aber nicht so, wie wir ihn sonst kennen, nämlich draußen und bei schönem Wetter. Den Auftakt, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken wollen und sagen, es ist Rennwoche, macht nämlich der T1 Indoor Triathlon World Cup. Ein wahnsinnig langer Name für eine sehr coole Veranstaltung.
Powered by, so weit geht's nicht.
T100, ja, Teil der Kooperation. Ja. Ne? Man hat ja, also nochmal für den Hintergrund, ist halt ein World Triathlon World Cup, den es auch im letzten Jahr gegeben hat, aber eben durch die Kooperation mit der T100 und der PTO ist man da jetzt eins sozusagen und promotet das auch. Ja, T1 Indoor Triathlon World Cup, was ist das? Nochmal vielleicht für die, die sich nicht mehr daran erinnern, im vergangenen Jahr gab es das schon mal, es ist ein Indoor-Event, aber eben nicht so, wie man das so von ja, irgendwelchen Arena-Games oder so weiter kennt, wo dann auf Laufbändern gelaufen wird und Radfahren auf dem Ergometer, sondern tatsächlich ein Schwimmbecken in der Mitte, das so ein bisschen erhöht ist, in einer richtigen Arena. Drumherum ist eine Bahn, auf der zuerst Rad gefahren wird und dann gelaufen. Also 200 Meter Schwimmen, 2,8 Kilometer Radfahren, 1 Kilometer Laufen. Also Super Sprint Indoor heißt das, glaube ich. Indoor Sprint oder so. Und das ist das Format und am 22.03., sprich Samstag, richtig?
Ja.
Um 13 Uhr geht's los. Und zwar mit einem interessanten Ablauf dahingehend, dass man, es mehrere Runden gibt sozusagen. Also man es startet mit sowohl Frauen als auch Männer, jeweils mit 5 Rennen, 5 kurze knapp, es ist ja super schnell vorbei, es dauert ja nur ein paar Minuten. Und es geht halt los eben mit diesen 5 Frauenrennen. Und je nachdem, wie man sich platziert, also es ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber so wie man das, einer hat gesagt, es ist so ähnlich wie der FIFA-Baum bei der WM sozusagen, es geht immer weiter zusammen. Wenn man unter die, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen, die Top 5 aus dem jeweiligen Rennen gehen direkt ins Semifinale und dazwischen gibt es aber sogenannte, ja, wie soll man das sagen?
Hoffnungsläufe,
genau, das ist das Wort. Ich wollte nicht Loserläufe sagen. Also Hoffnungsläufe, wenn man es nicht ganz nach vorne geschafft hat, muss man halt nochmal antreten. antreten. Dann gibt es eben Halbfinals und am Ende gibt es halt ein das Finale. Ein A-Finale und ein B-Finale, ja, sodass alle nochmal dran sind. Aber das A-Finale natürlich dann mit denen, die sich eben über die verschiedenen Runden qualifiziert haben. Und ja, ist halt unheimlich spannend, ne? Weil du hast halt erstens dieses mega actiongeladene Format, das ja wirklich super schnell ist. Halt eine sehr kurze Schwimmbahn. Da ist ja schon quasi, wenn die den Startsprung machen, ist schon die halbe Bahn schon fast rum. Und dann geht's halt einmal kurz hin und her und dann eben aufs Rad, ultra krass im Pulk, dass es da nicht ständig zu so wahnsinnigen Stürzen kommt, ist einfach nur, weil die einfach unfassbar gut ihr Rad beherrschen. Das ist, muss man tatsächlich sagen. Also Triathleten stehen ja oft in dem Verdacht, dass sie kein Rad fahren können, aber das möchte ich mal sehen, wie man sowas meistern soll, wenn man kein Rad fahren kann. Also das fantastisch. Und danach eben dieser Lauf, ein Kilometer, also Rad abstellen, Wechselzone ist quasi so neben dem Schwimmbecken. Ja, wie man das kennt beim Triathlon, einfach Rad abstellen, zack, Laufschuhe. Und dann Vollgas. Wahnsinn, auf dieser Laufrunde. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Ein Kilometer, wie das wehtut.
Der tut richtig weh.
Der tut richtig weh. Laura Lindemann hat letztes Jahr gesagt, die Siegerin von 2024. Eigentlich hatte sie vorgehabt, sich noch so ein paar Körner quasi aufzusparen, irgendwie so, aber es ist immer all out vom Anfang bis zum Ende. Man kann sich das nochmal angucken auf dem YouTube-Kanal von World Triathlon. Gibt es ein Highlight-Video dazu, um sich nochmal so einzustimmen für das Rennen am Wochenende. Laura Lindemann hat gewonnen und Fat Letorn bei den Männern. Ja, Wahnsinn. Also richtig, 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 richtig geile Action. Und ja, ich glaube, man muss sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, auch in diesem Jahr wieder gute Chancen für die Deutschen, oder?
Bei der Dichte der Deutschen alleine ist das schon eine große Wahrscheinlichkeit. Wir haben natürlich mit der Startnummer 1 bei den Frauen die Weltmeisterin und Olympiasiegerin Cassandra Bourgon, an der natürlich ja erstmal man den Weg vorbeifinden muss. So.
Heimspiel dazu, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, in wir wissen nicht ganz so genau, wie man es ausspricht, Levin in Frankreich.
Genau. Dann mit der Startnummer 2 aus Deutschland Nina Eim. Mit der Startnummer 4, Tanja Neubart, dann Laura Lindemann, die du angesprochen hast, die Vorjahressiegerin. Annika Koch ist am Start, Lena Meissner ist am Start, Julia Bröcker ist am Start, Annabel Knoll ist am Start und Franka Rust und Jule Behrens. Also.
Ja, das führt natürlich dazu bei so vielen, dass auch innerhalb der ersten Legs sozusagen auch schon Deutsche gegen Deutsche antreten dann, ja, ne?
Ja. Das wird auf jeden Fall der Fall sein mit 5 Vorläufen. Da wird es auf jeden Fall eine oder sogar mehrere Doppelungen geben. Die Seeds sind noch nicht raus, wer gegen wen startet am Anfang. Aber das ist auf jeden Fall ja der Fall. Das wird der Fall sein.
Ja, genau. Also man muss dann mal gucken, welche das dann tatsächlich werden. Ich glaube, es wurde tatsächlich schon mal was gepostet. Aber ob dann auch wirklich alle am Start sind, das muss man dann nochmal sehen. Auf jeden Fall, ja, gute Namen auf jeden Fall wieder dabei. Auch bei den Männern definitiv auch. Hayden Wild ist dabei, Henry Graf, der ja schon jetzt beim Auftakt schon gezeigt hat, dass auf jeden Fall mit ihm zu rechnen ist in diesem Jahr. Ach, das wird gut, das wird spannend.
Ja, das Format ergibt das auch einfach her. Wir kennen das ja, also dass Indoor-Triathlons stattfinden, ist jetzt nicht mehr ganz neu.
Ja.
Super Tri, wie es heute heißt, Super League Triathlon, wie es vor ein oder zwei Jahren noch hieß, mit den E-Games, die ja mittlerweile auch anerkannte offizielle Weltmeisterschaften sind, wo man E-Sports-Weltmeister werden kann. Da ist natürlich, wie du angesprochen hast, nicht mit einer Laufbahn und dass man im Kreisrad fährt, sondern halt powered by Swift, also ja, mit Indoor-Trainer und auf dem Laufband, wo es ja auch immer so Diskussionen gab, dass mal ein Laufband vielleicht besser funktioniert hat als das andere, dass Sportler sich benachteiligt gefühlt haben, weil man dann bei gleicher Anstrengung irgendwie ein bisschen ein paar kmh oder ein paar 0, irgendwas kmh langsamer gelaufen ist, aber das macht halt auf dem Level dann den Unterschied aus.
Absolut.
Dieses technische Versagen ist auf jeden Fall nicht gegeben jetzt, außer man hat einen Platten.
Ja, dann ist sowieso alles vorbei, aber das ist tatsächlich, also wirklich Tipp nochmal um zur Einstimmung aufs Wochenende, guckt euch mal so das Highlight-Video an, das ist echt krass, also wirklich geil, ausverkaufte Hütte, wirklich voll, richtig, richtig gute Stimmung, laute Musik, Feuerwerk irgendwie so, das ist so wie 6-Tage-Rennen Deluxe irgendwie mit, aber mit irgendwie mehreren Sportarten und das ist wirklich richtig, richtig gut. Also kann ich sehr empfehlen. Ja, damit beginnt die Rennwoche am Wochenende. Haben wir auch nochmal auf trimark.de auch nochmal was dazu, glaube ich.
Ja.
Die Tage.
Die Tage.
Wann geht's los und so weiter. Nochmal alles. Wie gesagt, 13 Uhr, Start der ersten Männerwelle und das zieht sich halt dann, ne? Also es ist halt ein richtiges Mehr-Stunden-Event. Auf jeden Fall.
Das sind 5, 8, 11, 13 Läufe pro Geschlecht. Also 26 Rennen insgesamt.
Ja.
A 10 Minuten.
Zack, zack, zack.
Roundabout. Das geht lang.
Ja, also es geht auf jeden Fall bis irgendwie, Siegerehrung ist glaube ich um 21 Uhr irgendwas oder so, ja, habe ich gelesen. Also es auf jeden Fall zieht sich ein bisschen.
Ist aber ja auch ein langer Tag dann für die Sportler, ne? Wenn du irgendwie um mittags das erste Mal startest und dann musst du irgendwie abends nochmal Vollgas geben, dann hast du ja, wenn es gut läuft, hast du 3 Rennen erst in, oder machst du erst dein 3. Rennen, ja, beim Finale. Wenn es schlecht läuft, machst du dein 4.
Ja, und das ist total auch ja eine Frage, wie du das gestalten konntest, ne? Also das sieht man tatsächlich dann auch. Im letzten Jahr hat man es dann gesehen, dann wird sich natürlich auch viel umgeguckt in den ersten Läufen oder auch im Halbfinale, wenn du dann siehst so, okay, wir sind diejenigen, die hier einziehen, einmal noch schnell umgeguckt, okay, wir müssen das jetzt nicht unbedingt noch aussprinten hier im Halbfinale.
Das kennt man ja auch vom Eliminator-Format von World Triathlon, ja.
Das ist, finde ich, das bringt nochmal so diese zusätzliche Würze rein, weil irgendwie, seien wir ehrlich, auf längeren Distanzen gibt es dann halt schon manchmal Rennen, wo halt ja dann schon relativ früh sehr viel klar ist. Dann besteht natürlich immer noch die Würze darin, dass man ja denkt, ja, es kann immer alles passieren bis zum Schluss, aber manchmal passiert auch einfach dann gar nichts mehr und es gehen einfach die Leute so über die Ziellinie. Hier ist halt wirklich auch mit Verschiebungen zu rechnen und so weiter. Und Athletinnen, die wirklich von ganz hinten dann nach dem Rad fahren, weil sie einfach so stark Läuferin sind, nochmal was aufgeholt haben und so weiter. Also es ist richtig, richtig gut. Große Empfehlung. T1 World Cup Indoor Triathlon heißt das fantastische Format. Wir sind gespannt.
Wir konnten nur nicht klären, wofür die 1 steht. T1. Wir sind ja, also es ist, bei T100 ist es ja, weil es 100 Kilometer sind.
Das ist eine gute Frage.
Bei T1.
Vielleicht, weil es alles an einer Location ist? Alles an einem Ort? Vielleicht.
Wenn man 1 Kilometer laufen muss.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, dann können wir noch was lernen dadurch.
So.
T1. Alles klar. Aber wie gesagt, das macht den Auftakt, dann geht's weiter. Und das ist natürlich, also ja, für Langdistanz orientierte Triathlon-Freunde beginnt eine neue Saison eigentlich dann erst so richtig. Das erste Rennen der Ironman Pro Series. Der Ironman 73 Geelong.
Australien, Baby.
Ja, Mann. 21.30 Uhr Start am Samstagabend. Kann man direkt durchziehen.
Um 21 Uhr schön die Siegerehrung gucken, dann einmal umschalten. Direkt weiter geht's. 21.32 Uhr ist 32. Ich weiß gar nicht, wer immer auf diese Uhrzeiten kommt. Aber vielleicht ist 32 einfach genauso eine willkürliche Zahl wie 30.
Ja, oh, jetzt wird's philosophisch. Vielleicht, weil die ja noch die Startaufstellung und so weiter hier mit einberufen müssen und so weiter. Es geht los. Es geht los. Ja. Die Ironman Pro Series startet. Wir können auch gleich nochmal die Eckdaten so angucken, was das heißt. Aber jetzt erstmal nochmal einen Blick auf dieses spezielle Rennen. Also es ist, was die Übertragung angeht, alles wie immer, kann man sagen. Das heißt, wir können es hier in Europa auf der Website verfolgen, eben auf YouTube, auf dem Ironman-Kanal direkt. Ja, wird kostenfrei übertragen. Man kann das verfolgen, ja, in der gewohnten Art und Weise. Es hat sich in der Tat eigentlich, kann man sagen, fast nichts geändert, also was das Format der Pro Series angeht.
Ja.
Ja. Die Rennorte haben sich geändert zum Teil. Das ist nämlich zum Beispiel hier schon der Fall. Der Auftakt, Geelong war letztes Jahr nicht dabei, ist halt jetzt der Auftakt einfach auch, glaube ich, auch dem geschuldet, dass man gesagt hat, man muss auch ein bisschen mehr in diese Richtung der Welt gucken, damit das nicht alles in den USA und Europa stattfindet, sondern dass dann eben das ein bisschen ausgeglichener ist. Und ja, war eben der Ironman 73 Geelong jetzt einfach gut platziert, um da loszulegen. Ist auch ein Rennen, was in der Ironman-Geschichte, ich meine, ist die 15. Veranstaltung, wenn ich das richtig sehe, also schon auch ja schon öfter stattgefunden. Und lass uns mal drauf gucken, wer so ja die Favoriten sind. Es ist natürlich, und das haben wir hier schon oft thematisiert, kommen noch Rennen, sagen wir mal, die, wo jetzt schon klar ist, dass sie noch viel krasser besetzt sind. Aber es ist schon recht, würde ich mal sagen, recht ordentlich und es hat auf jeden Fall auch trotzdem Würze.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich allein der Location geschuldet viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Australien und Neuseeland, die oder den ein oder anderen internationalen Starter. Aus Deutschland der einzige am Start ist Dominik Sovia bei den Männern. Aber wie du sagst, ja, in der Iron Pro Series so im Kalender hat sich, ich finde, vor allem im Frühjahr irgendwie viel getan. Also mit dem 73 Geelong, der jetzt noch dazugekommen ist, dann haben wir in der nächsten Woche schon den Ironman Südafrika, der letztes Jahr auch nicht Teil der Tour war. Wir haben noch ein zusätzliches Rennen in Europa mit dem 73 in Venedig. Der ist auch noch dazugekommen, der wahrscheinlich auch sehr gut besetzt sein wird. Und davor natürlich noch den Ironman 73 Oceanside, der eigentlich jedes Jahr gut besetzt ist, wo wir aber noch in den nächsten Wochen ausführlicher drüber sprechen werden. Jetzt kommen wir erstmal hier wieder zurück zum Rennen. Ich würde sagen, der Favorit bei den Männern ist der in Australien lebende, aber nicht Australier seiende Jelle Gaines.
Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Genau. Du hast kürzlich mit ihm gesprochen. Er ist ja quasi so, ja, er hat ja zum Ende raus sozusagen das Statement gemacht, ne, mit seinem Sieg bei der Ironman 73 Weltmeisterschaft, mit seinem Titel, dass er gesagt hat, bye bye, Kurzdistanz. Jetzt wird hier aufgeräumt und das ist das, ja, was er auch so gesagt hat, was ihm auch liegt.
Ja, auf jeden Fall. Also er hatte drei Teilnahmen bei den Olympischen Spielen. Alle sind nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat.
Ja.
In Rio hatte er einfach einen schlechten Tag erwischt. In Tokio hatte er Corona, konnte dann nur bei der Mixed Relay starten und in Paris lief es auch nicht so wirklich nach seinen Vorstellungen. Konnte dann auch keine Mixed Relay machen, weil er dann seine Teamkollegin nach dem Schwimmen in der Seine erkrankt ist.
Ja.
Alles so durchwachsene Rennen und dann war für ihn eigentlich der Entschluss klar, okay, ich gehe auf die längeren Strecken und ich gehe auf die Mittel- und Langdistanz. Und das hat er eindrucksvoll bewiesen, dass ihm das liegt. Nicht nur im vergangenen Jahr schon beim 73 Oceanside, wo man ihn auch immer, oder wo er vor dem Rennen auch als einer der Favoriten gehandelt wurde, allein wegen der Laufeinheiten, die er immer bei Strava gepostet hat und so. Er ist dann im Rennen, ja, dann doch ein bisschen an der langen Distanz gescheitert, ist ein bisschen hochgegangen beim Laufen, aber danach hat er wirklich den Fokus ja dann auch auf die 73-WM gelegt und ich habe sowohl mit ihm als auch mit seinem Trainer Ben Ressel gesprochen über das Rennen und beide sagen, eigentlich ist alles genau so gelaufen, wie sie sich das ausgemalt haben und Jelle hat den Plan 1:1 so abgeliefert, wie sie das wollten und sie haben sich nicht einschüchtern lassen von einem Hayden Wild, der sagt, wenn wir 1:05 laufen oder so und dann haben sie ihn auch laufen lassen am Anfang und sie wussten, Jelle kommt da hinten raus nochmal dran und ja.
Ja, also das war zumindest die Hoffnung. Er hat ja selber nach dem Rennen gesagt, dass er zwischenzeitlich eigentlich nicht mehr dran geglaubt hat, dass es noch passiert. Aber ja, es war dann halt doch der Fall irgendwie durch die Konstanz. Und das ist auch so ein bisschen, ja, sollen wir mal sagen, die Würze, die jetzt auch dieses erste Ironman Pro Series Rennen mitbringt, dass eben auch andere Starter mit Kurzdistanz Vergangenheit oder auch Gegenwart dabei sind. Matt Hauser ist am Start selber zweimal bei Olympien gewesen und auch Jake Birthwhistle. Das wird schon, und Aaron Royal ist am Start.
Und Taylor Reed ist auch am Start.
Ja, also es sind, da sind schon mal einige Namen, die auf jeden Fall ihm bekannt vorkommen und mit denen er sich schon auseinandergesetzt hat und wo man ja auf jeden Fall Speed erwarten kann. Ja, ne? Das also ist halt immer so.
Geschenkt wird ihm der Sieg auf keinen Fall.
Ja.
Also ich bin sehr gespannt auf die Performance von Matt Hauser auch. Ich war ein bisschen überrascht, als ich ihn da gesehen habe auf der Startliste. Bei Kenji Nena ist das gleiche, auch eigentlich Kurzdistanzler aus Japan, der in der Vergangenheit vor allem viel mit den Norwegern auch trainiert hat. Auch ich glaube, es ist auch seine erste Mitteldistanz, also viele von der Kurzdistanz, die jetzt ja wahrscheinlich im Frühjahr, wo es noch nicht so wirklich ums Eingemachte geht auf der Kurzdistanz und wo auch der Quali-Zeitraum noch nicht angefangen hat für Olympia, da kann man sich mal ausprobieren und mal was Neues machen.
Absolut, und ist natürlich jetzt auch nochmal so vom Zeitpunkt kann man nochmal was machen, vor allen Dingen, wenn man aus der Region kommt. Es gibt ja auch, also unter anderem ja auch eben Jelle Gaines, der ja auch T100-Athlet ist, ne? Also von daher Der hat ja noch andere Sachen auch noch zu tun, aber es ist jetzt auf jeden Fall noch Zeit. Ich glaube, hinten raus für die Serie muss man dann mal sehen, wie das sich dann ausgeht, wo dann der Fokus letztendlich drauf liegt. Das wissen wir alle, die Ironman Pro Series besteht einfach aus diesen Langdistanz-Rennen, die man einfach einbringen muss aufgrund der hohen Punktzahlen. Das können wir gleich nochmal erörtern. Nur um das nochmal hier komplett zu machen bei den Männern, also nicht komplett, aber nochmal Namen zu nennen, die auch klangvolle sind Braden Curry auf jeden Fall, Arno Guillot und Cameron Wurf, die auf der Startliste stehen. Gut, bei Cameron Wurf muss man sagen, steht quasi auf jeder Startliste. Ich weiß nicht, ob er das so durchziehen will dieses Jahr tatsächlich. Wird ja schon gewitzelt darüber, dass er alle Rennen macht. Das wird er mit Sicherheit nicht machen. Aber es ist tatsächlich, und das schreibt auch Ironman so, es ist einfach eine besondere Saison für ihn, weil er einfach einen anderen Kalender hat, ne, als in der Vergangenheit, wo er halt immer jonglieren musste und kurzfristig seinen Radberuf und seinen Triathlonberuf irgendwie miteinander unter einen Hut bringen musste. Das ist in diesem Jahr offensichtlich anders.
Ja, also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass er das einfach macht, dass er einfach bei jedem Rennen am Start ist. Ich habe mir den Plan mal angeguckt und es wäre schon sportlich. Ich glaube auch vor allem um den Ironman Texas rum schon so ein bisschen und ich glaube nach Südafrika auch. Und wenn man dann nicht schon ein bisschen guckt ist nach der ersten Saisonhälfte.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, der Typ ist einfach so verrückt, der macht das einfach.
Ja, das ist, muss man bei ihm immer mit einkalkulieren, dass er so verrückt ist und dass er wahrscheinlich auch die körperlichen Voraussetzungen hat, da irgendwas zu reißen. Ist auf jeden Fall spannend. Ich meine, es geht jetzt los. Wir werden sehen, wofür das alles gut ist, was man so bisher gemacht hat. Und die Saison ist einfach ja so unfassbar lang. Ne? Das muss man sich einfach noch mal vor Augen führen. Das haben wir ja letztes Jahr gesagt und haben immer schon von der längsten Saison aller Zeiten geredet quasi. Und ich meine, in diesem Jahr, wenn man dann eben die Serie nimmt miteinander, die Ironman Pro Series startet eben jetzt am Wochenende und es geht für die Ironman Pro Series zu Ende eben mit der Ironman 73 WM in Marbella am 8. und 9. November und für die T100-Athleten, also sprich Jelle Gaines, geht es einfach dann nochmal weiter. Ich meine, dann kommen tatsächlich noch die großen Rennen und das Finale ist dann am letztendlich Mitte Dezember erst in Katar. Also einmal alles bitte so, was das Jahr hergibt. Da halte ich das für ausgeschlossen, dass man das ganze Jahr immer auf Top-Level sein kann, aber wir werden es sehen. Wir werden sehen, wie die Athleten das verkraften.
Also, dass man das ganze Jahr auf Top-Level ist, das wird auf keinen Fall der Fall sein und das ist auch der Vorteil für die T100-Athleten, dass sie halt nicht jedes Rennen mit in die Wertung einbringen müssen, sondern dass sie sich da gezielt welche raussuchen können, weil du im Sommer einfach schon ein bisschen auch Abstand brauchst und Erholung und mal durchatmen musst, weil wenn du im März jetzt wie Jelle in die Saison startest, kannst du nicht das ganze Jahr über performen und dann bis Mitte Dezember noch deine Top-Leistung abrufen. Im vergangenen Jahr ist er einen Monat später in die Saison gestartet, in Oceanside. Da hat das geklappt und mit der 73 WM im November wird das wahrscheinlich genau das gleiche Muster sein, was dann für ihn passen würde. Aber jetzt geht es halt noch einen Monat weiter. Und ja, die Saisons werden immer länger.
Gucken wir nochmal schnell auf die Frauen. Auf jeden Fall, da ist es noch ein bisschen weniger bunt, würde ich mal behaupten. Da ist natürlich auch ganz viel Ozeanien vertreten, irgendwie angeführt von Grace Tack, der Vorjahressiegerin, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Hannah Berry ist dabei, Reagan Holyoke, die ja schon den Ironman New Zealand gewonnen hat. Also die ist offensichtlich auf einer Mission, wie man so schön sagt. und ja, auch ganz interessant. Ich meine, das gilt ja letztendlich jetzt für die Frauen und für die Männer. Es ist ja bei Ironman so, dass es einfach eben in dieser Pro-Series, nochmal zur Erinnerung, ne, every second counts oder every second matters, bedeutet, das Punktesystem ist so aufgebaut, dass es vollkommen egal ist letztendlich, gegen wen man antritt, sondern wenn die Siegerin und der Sieger also jeweils im Ziel sind, ab da an läuft die Uhr. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, kriegt man einen Punkt weniger. Heißt, wenn man es schafft, sehr nah am Sieger zu sein und an der Siegerin, dann kann man hier, oder das würde ich mal in den Raum stellen, kann man dann hier schon vielleicht so eine Art Stil machen? Weil eben, ich meine, wenn wir dann eben an Oceanside zum Beispiel denken oder ne, diese Rennen, die jetzt ja noch kommen, wo wir jetzt schon, wo sich die Top-Favoriten stapeln und wo man erstmal das ausdiskutieren muss, wer da überhaupt der Top-Favorit ist, kann man bei diesen, in Anführungszeichen, sagen wir mal, ein bisschen lockerer besetzten Rennen, zumindest ich weiß nicht, keine Ahnung. Also man kann auf jeden Fall dranbleiben. Also man muss sich natürlich dann trotzdem, jetzt mal angenommen, Jelle Gehens ist der Top-Favorit und geht vorne weg, muss man sich trotzdem mit seiner Zeit messen. Aber also es ist noch nicht alles aus dahinter, sagen wir mal so.
Ja, also die Chance, wenig Zeit auf den ersten zu verlieren, ist schon groß bei solchen Rennen, würde ich sagen. Weil, also wahrscheinlich sind das alle sehr dichte Felder auch, die nicht diesen einen oder diese, manchmal sind es ja auch fünf Athleten irgendwie, die so richtig rausstechen und von bei denen du weißt, okay, die machen jetzt das Rennen unter sich aus. Das hast du irgendwie bei solchen Feldern nicht. Da kann, vor allem bei den Frauen, finde ich, irgendwie auch jeder aus den ersten fünf irgendwie gewinnen, wenn man sich die Setzung anguckt. Und die Abstände sind da auch einfach ein bisschen geringer. Vor allem auf der Mitteldistanz verlierst du ja natürlich ein bisschen weniger Zeit. Deswegen gibt es auch natürlich ein bisschen weniger Punkte als auf der Langdistanz. Also nur 2500 anstatt 5000 für einen Sieg.
Genau.
Natürlich machen diese beiden Mitteldistanzen im Endeffekt in der Rechnung nicht mehr so viel Punkte aus, wie die drei Langdistanzen das natürlich machen. Aber du brauchst die Punkte einfach, um am Ende um den Gesamtsieg eine Rolle zu spielen. Und ich finde, dafür sind diese Rennen eigentlich prädestiniert, wie du sagst, weil man einfach die Möglichkeit hat, nicht so viele Punkte zu verlieren.
Ja, vor allen Dingen, weil man ja eigentlich, und das zeigt ja auch schon, die Felder, die sich jetzt abzeichnen für die 73-WM, du brauchst die 73-WM, weil es da eben diesen WM-Bonus gibt sozusagen, also 3000 Punkte bei der 73-WM, 6000 bei der Ironman-WM, eben zu 2500 und 5000 bei normalen Rennen, aber du brauchst ein normales 73-Rennen. Ja. Ne? Wenn man davon ausgeht, Idealfall ist halt eben zwei normale Ironman-Rennen, die Ironman-WM, die 73-WM und dann brauchst du noch eben ein weiteres 73-Rennen. Und ja, warum nicht frühzeitig eintüten? Und dann gucken wir mal, was die Saison so bringt.
Es gibt natürlich auch drei Slots für Frauen und Männer beim 73-Geelong für die 73-WM. Also
auch das kommt dazu, genau.
Schon mal auf jeden Fall, dann weißt du zumindest schon mal Ende März, dass du noch ein Rennen hast, Anfang November.
Ja, das ist ja der Punkt. Es reden ja alle davon, dass sie die Ironman 73-WM machen, aber sie müssen sich halt auch erstmal qualifizieren davor. Und das klingt vielleicht so einfach, aber ja, gerade wenn man sich so die Rennpläne von einigen anguckt, da wird es natürlich auch gerade bei den Rennen, wo es halt viel zu verdienen gibt, da wird es natürlich auch eng. Das zieht halt viele Profis an. Allerdings muss man sagen, gibt es da dann auch mehr Slots, weil es halt eben Kontinentalmeisterschaften sind und so weiter. Da ist halt das große Geld zu verdienen und da gibt es halt dann auch mehr Slots. Und das wird sich natürlich auch so ein bisschen entspannen, weil über das Jahr natürlich auch dann der ein oder andere schon qualifiziert ist. Fängt ja hier schon an, wenn ich es richtig sehe, Jelle Gehens als Weltmeister muss ich nicht qualifizieren. Da ist schon mal ein Slot sozusagen wieder frei, wenn er denn unter den Top-Plätzen landet vorne. Wovon man mal erstmal, was man denke ich erstmal davon ausgehen kann.
Da kann man schon von ausgehen.
Doch, da kann man von ausgehen, wenn alles gut geht. Das ist ja immer die Prämisse. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angerissen, die Rennen sind halt bunt verteilt, es sind eben die Kontinentalmeisterschaften, und eben die großen Rennen, die auch in den Vorjahren, also eigentlich immer schon die meisten Topstars auch angezogen haben, aber du hast es vorhin gesagt, auch es kommen eben diese Newcomer eben wie Geelong oder den Eagleman oder Swansea war glaube ich auch nicht dabei, Aix-en-Provence sind halt auch andere Rennen dazugekommen, vor allem bei den 73-Rennen, wo es Punkte zu holen gibt. Das Geld haben wir schon angesprochen. Letztendlich wurde ja mal über das große Geld der T100 geredet und der PTO. Wenn man es clever anstellt, so wie Magnus Ditlev zum Beispiel, wenn man sich auf den Rennkalender guckt, der sich quasi nur die Rennen rausgesucht hat, wo es richtig was zu verdienen gibt, dann kannst du, wenn das gut geht am Ende und du Weltmeister wirst zum Beispiel und dann noch die Serie gewinnst, dann gehst du auf jeden Fall am Ende mit mehr Kohle nach Hause, als wenn du sehr, sehr erfolgreich auch auf der T100-Tour bist. Also das ist auf jeden Fall, also was das Geld angeht, sagen wir mal, da gibt es kein Gefälle mehr.
Ja, das hat man ja immer befürchtet, dass okay, jetzt kommt die PTO und Ironman hat irgendwie gar nichts mehr, was sie dagegen stellen können. Und dann kam Ironman natürlich mit dieser Ironman Pro Series um die Ecke. Es war schon eine Art Antwort auf die T100-Tour auch und auf die Kooperation mit World Triathlon. Aber natürlich muss man irgendwie auch sein eigenes Portfolio aufhübschen und dagegen halten, wenn die Konkurrenz was macht. Und ja, ich finde, vor allem für die Langdistanzathleten, da hat man dann natürlich die Stärke von Ironman, dass man halt Langdistanzen anbietet. Und ja, Ironman ist einfach. Und bei der T100 halt nur die Rennen über 100 Kilometer hat, also quasi eine Mitteldistanz. Dass man halt einfach auch für die ganzen viel, ich würde sagen, von der Anzahl an Profiathletinnen und Athleten sind es schon mehr Sportler, die sich auf die Langdistanz fokussieren als auf die Mitteldistanz.
Das ist eine gute Frage, ob es von der Anzahl tatsächlich so ist, aber von der Aufmerksamkeit von der, ganz bestimmt.
Wenn man sich die Fülle der Startlisten anguckt, wo jetzt zum Beispiel in Südafrika sind es, glaube ich, wieder über 60 oder so Männer waren es. Also ja. Da die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall da und ich finde einfach, es ist gut für den Sport natürlich, aber auch für die Langdistanzszene generell, dass man da auch halt einfach diese Chance hat, so viel Geld dann auch zu verdienen. Das, was natürlich immer noch irgendwie lächerlich ist im Vergleich zu anderen Sportarten.
Ja.
Aber es geht voran.
Auf jeden Fall. Und für uns als Beobachter und auch für alle Triathlon-Fans, die einfach nur das nicht beruflich machen, sondern einfach Bock haben auf guten Triathlon, gibt es natürlich ja einfach unfassbar viele gute Übertragungen einfach auch, ne? Wo man jetzt einfach ja schöne Triathlon-Action sehen kann und einfach durch diese Konzentration ist es einfach auch gegeben. Also es gibt einfach im Prinzip keine langweiligen Rennen mehr. Das kann man eigentlich, glaube ich, so sagen. Ja, es gibt natürlich aber ich glaube auch selbst bei der Dominanz, die wir dann teilweise schon gesehen haben, zum Beispiel von Taylor Nipp oder so, dann ist es trotzdem immer noch spannend, was passiert dahinter. Denn alleine für das Punktekonto, wenn wir jetzt dann eben auf die Pro Series gucken, ist es halt wichtig, wie groß ist der Abstand, den man sich da einfängt, wenn es denn so kommt, wie es denn meistens kommt, dass Taylor Nipp gewinnt. Aber wenn wir schon, wenn der Name schon gefallen ist, was glaubst du, wer sind denn so die Favoriten für die Pro Series? Jetzt haben wir schon ganz viel immer über diese Serien geredet und wer was macht und so weiter, aber jetzt geht's los. Was glaubst du, wer steht am Ende vorne? Ist natürlich total ins Blaue, weil man noch nichts gesehen hat, aber trotzdem wollen wir das
machen.
Man
hat noch nichts gesehen, man weiß noch nicht, wer wirklich bei welchen Rennen an den Start geht und wer dann doch diese 73 WM macht oder wer sich nicht qualifiziert, das kann ja auch immer mal passieren. Ja, also ich finde vor allem, also bei den Frauen finde ich, hat natürlich die Vorjahressiegerin eine große Chance, Cat Matthews. Die wird natürlich auch wieder die gleiche Linie fahren und diesmal ohne die Kombination mit der T100 Tour.
Ja.
Also noch mehr Fokus auf Langdistanz und natürlich mit dem großen Fokus dann auf die Ironman-Weltmeisterschaft. Ich glaube, die hat schon eine große Chance. Oder natürlich Laura Philipp als amtierende Weltmeisterin. Ich glaube, die beiden werden so das unter sich ausmachen. Oder es kommt wieder.
Wobei Laura Philipp ist natürlich, der gehen natürlich so die Rennen aus, so ein bisschen, ne?
Ja.
Wenn man, ich meine, man weiß ja noch nicht, wie ihr Rennkalender letztendlich aussehen soll, aber was wir wissen ist, dass Rot halt ein Schwerpunkt ist. Und das ist halt auf dem Weg, dann eben wieso dann eben noch die anderen notwendigen Rennen reinzukriegen, dass du wirklich mit Leuten, die sich wirklich spezialisiert haben auf jetzt die Pro Series, wird, glaube ich, schwer. Ich meine, sie macht natürlich, wenn sie dann wieder gut abschneidet bei der Weltmeisterschaft, machst du natürlich da Punkte, aber ich glaube, dir fehlt es dann trotzdem am Ende. Also ich meine, das hat ja Patrick Lange letztes Jahr gezeigt, dass man viele Punkte bekommen kann, wenn man eben da gut abschneidet. Aber ja, da würde ich sagen, aber bei Cat Matthews gehe ich absolut mit. Ein anderer Name, wo man halt überhaupt noch nicht weiß, so richtig, in welche Richtung das gehen soll, außer dass sie als amtierende Weltmeisterin auf der T100 Tour auch da wieder vertreten ist, ist Taylor Nipp. Es ist weiterhin offen, was sie vorhat, aber klar ist,
dass sie die WM machen will.
Ja, und gut, dafür muss sie natürlich irgendwo ein Quali-Rennen machen. Ja. Ne, da hat sie dann schon mal eine andere Distanz dann mit drin, wenn sie die WM denn dann machen will. Wenn sie auf, da bist du automatisch in der Verlosung. Wenn 73 WM hat sie gezeigt, da ist sie einfach der Champ, das gewinnt sie, sag ich mal, wenn sie da durchzieht. Und dann bist du ja natürlich automatisch in der Verlosung. Und kriegt sie das hin? Ist sie vielleicht dieses Jahr die Ausnahme, die T100 machen kann und da wirklich alles abräumt und dann gleichzeitig noch in der Pro Series erfolgreich ist? Man wird sehen.
Und zwischendurch wird sie noch wieder amerikanische Zeitfahrmeisterin und
Ja, das ist, ja. Aber es ist ja interessant bei Telanip. Das ist ja wirklich das, wo dann immer von außen viel gesagt wird, aber dass man ja schon oft von ihr auch gehört hat, dass sie einfach gesagt hat, das schüttelt sie ja einfach ab, weil sie sagt irgendwie so, hey, das ist einfach das, was mich motiviert. Ja. Und das bringt mich, genau das bringt mich zu guten Leistungen und hält mich nicht davon ab, sondern wenn ich Dinge mache, auf die ich Bock habe, dann bin ich am Start. Und dann, ja, ist sie einfach so unfassbar gut, dass sie das auch da auf jeden Fall, also das würde ich mal jetzt noch mit einem Fragezeichen versehen, weil wir noch nicht so richtig wissen, in welche Richtung das bei ihr geht, aber ja, ich glaube spätestens so, wenn die ersten, ja, der nächsten, wie soll man sie, die nächsten Startlisten irgendwann rauskommen, dann werden wir sehen, wo sie draufsteht und in welche Richtung das möglicherweise gehen kann. Aber T100 ist natürlich schon irgendwie auch eine Einschränkung. Also, weil man natürlich einfach auch eine gewisse Anzahl an Terminen da vorbeiturnen muss, ne? Das ist auf jeden Fall Fakt.
Hallo, ich bin auch dabei.
Ja, es ist ja tatsächlich offensichtlich anders als am Anfang gedacht. Es hieß ja am Anfang nie offiziell, aber so durch die Blume irgendwie und an dem, was so die Athleten gesagt haben, dass man in Singapur dabei sein muss. Es gibt ja aber offensichtlich auch schon Namen, also die ersten Namen, da kümmern wir uns noch, wir kümmern uns um die Startlisten, kümmern wir uns noch, wenn es dann soweit ist, aber die ersten, sagen wir mal, Vertragsathleten, die in Singapur an den Start gehen, sind ja schon raus und da konnte man schon sehen, dass es ein paar Namen gibt, die nicht dabei sind. Also offensichtlich gibt es Ausnahmen, also es gibt Gründe, aber es gibt auch Rennausnahmen und zu einer kommen wir gleich noch. Aber wir wollen noch, wir haben jetzt eben über die Frauen gesprochen, wir müssen nochmal die Männerfavoriten nochmal raushauen. Du darfst wieder loslegen.
Ja, also als Patrick Lange seinen Rennkalender veröffentlicht hat, war ich so ein bisschen überrascht, dass die 73 WM draufsteht, weil man ihn ja nicht so als 73 WM Starter kennt. Wir hatten das letztens im Podcast, als wir aufgenommen haben, vor wenigen Wochen.
Ja.
Da haben wir geklärt, ob Patrick Lange überhaupt schon mal bei einer 73 WM geschaut ist. Ich habe es mittlerweile wieder vergessen.
Hat er? Also
ich glaube einmal.
War er, ja, genau. Ja. Ja.
Wenn er die Quali schafft und das packt, dann glaube ich, dass da ja nicht viele Wege an ihm vorbeiführen werden. Natürlich haben wir einen Christian Blumenfeld, der sich in diesem Jahr, wie er ja vor wenigen Tagen nochmal confirmed, ich glaube sogar gestern war es, oder?
Ja.
Wir wussten es schon, also im November haben sie sich quasi schon festgelegt, dass sie die Ironman Pro Series machen. Jetzt ist es ein bisschen noch konkreter geworden mit noch einem Vorbereitungsrennen, was glaube ich dazu gekommen ist, wo wir gleich nochmal drüber sprechen werden. Aber er ist natürlich ein großer Favorit und wir haben auch schon über Magnus Detlef gesprochen. Also ich glaube, das sind so die großen drei, die das Ding unter sich ausmachen werden. Und ja, wenn ich mich jetzt auf einen festlegen müsste... Du stellst immer so schwierige Fragen.
Ja, ich muss sie ja auch selber beantworten, aber du kannst ja schon mal einen
ich bin bei Patrick. Sein.
Ja, ich bin schwer. Ist echt schwer. Also, wenn man jetzt doch schon wüsste, wenn man doch jetzt schon Oceanside gesehen hätte, dann könnte man da jetzt schon wieder ganz anders drüber sprechen, wobei man dann natürlich immer noch nichts über die Form von Patrick Lange im Sommer und Herbst oder Frühherbst was weiß, aber ich bin hin und her gerissen. Ich glaube tatsächlich, es ist was anderes zu sagen, ich habe gute Chancen, Ironman-Weltmeister zu werden und ich will meinen Titel da verteidigen. Und dann ist Nizza sowieso nochmal was anderes als Hawaii. Ja. Das kommt auch noch dazu. Aber ich glaube, dieses Gesamtpaket, eben wie auch mit diesen schnelleren Distanzen, 70-3, mit den kürzeren Rennen, da haben einfach andere bewiesen, dass sie das können, dass sie sowohl das eine als auch das andere dominieren können. Deswegen bin ich tatsächlich auch momentan eher bei Christian Blumenfeld, muss ich tatsächlich sagen, weil ja gar nicht jetzt unbedingt wegen der letzten Saison, sondern auch weil man weiß, was da drin steckt und mit was für einer Dominanz er da auch schon unterwegs war. Und dann muss man auch auf jeden Fall ja noch Gustav Iden dazu zählen, der und dann das ist ja eben dieses von dir schon angesprochene nochmal neu präsentiert. Das ist halt eben diese Fighting Series von Iron Man, diese Videoserie. Gibt's halt jetzt ein neues Video über die beiden. Interessanterweise über die beiden, weil es gehört ja auch noch, Kasper Saunders gehört ja auch noch dazu. Jetzt, den haben sie ja quasi so in Schwitzkasten genommen und haben gesagt, so, ja komm Junge, wir haben ja schon alles gewonnen. Du musst jetzt auch mal einen WM-Titel holen hier und so, ne? Und sehr, sehr lustig anzusehen, die beiden sehr gönnerhaft, so nach dem Motto, so, ja, es würde ihnen eigentlich ja noch mehr bedeuten, wenn jetzt Kasper auch endlich mal einen WM-Titel holen würde, weil sie wissen ja, wie es geht und so weiter. Diese wunderbare Mischung aus leichter Arroganz, weil man es kann, weil man einfach das schon bewiesen hat und einfach auch, ja, einfach auch Witz, den man irgendwie auch dann ja mittlerweile auch kennt von denen, dass auch nicht immer alles so mega ernst gemeint ist. Aber ich glaube, was wirklich mega ernst gemeint ist, ist, wenn Christian Blumenfeld sagt, es ist Revenge-Jahr und ich will dieses Jahr die Ironman WM, die 73 WM und die Pro Series gewinnen. Bam! Nimm das.
Das glaube ich ihm aufs Wort.
Ja.
Also da macht er keine, da macht er mal ausnahmsweise keinen
kein
Witz.
Spaß. Da macht man keine Witze. Ganz genau. Das Witzige daran ist ja eben, dass sie, wie gesagt, alle drei die gleichen Rennkalender haben und Gustav Iden ja schon ganz genau so gezeigt hat wie Christian Blumenfeld, dass er Ironman-Weltmeister werden kann, dass er 73-Weltmeister werden kann ohne Probleme, dass er das alles drauf hat. Das ist ihnen ja nun gemein. Das haben sie ja beide. Und es ist halt einfach so witzig, wenn einem das jetzt nochmal wieder bewusst wird, dass Gustav Iden tatsächlich in seinem Leben erst 2 Langdistanzen ins Ziel gebracht hat. Und die eine davon war der Ironman Florida und da hat er selber gesagt, war er am Ende auch schon, musste sich gegen Lionel Sanders wehren und war auch schon sehr nah am Kollaps irgendwie so. Und dann hat er eben nochmal Hawaii gewonnen so und das ist, ja, Texas wird jetzt seine dritte. Das finde ich sehr faszinierend. Das muss man sich nochmal, was der alles gewonnen hat in dieser Zeit, ohne so wahnsinnig viele Versuche dafür zu brauchen.
Naja, eigentlich wird seine 4. Langdistanz auf Hawaii, ist er jetzt nicht ins Ziel gekommen.
Ja, genau, also ins Ziel gebracht. Also er hofft, dass er seine 3. ins Ziel bringen kann. Toi, toi, toi. Genau.
Ja.
Ja, war natürlich lange Leidensgeschichte jetzt schon wieder und ich allein das, finde ich, ist schon irgendwie die Pro Series dann halt eben wert, dass man das halt wirklich bei jedem Rennen, wo die an den Start gehen wird, wird schon immer in das Duell sein, welcher Norweger ist vorne und was machen die anderen noch dagegen? So richtig clever ist es ja nicht. Die hätten das ja auch aufteilen können. Also wenn sie beide auf die Series schielen, dann hätten sie sagen können, okay, wir nehmen uns dann schon mal jetzt bei den WM-Rennen, na gut, da gucken wir mal, wer Weltmeister wird. Aber sonst müssen wir mal schauen irgendwie so, dann geh du doch dahin und ich geh dahin und wir gewinnen beide und dann ist das alles gut. Aber auf der anderen Seite...
In ihrem Statement haben sie ja genau von vornherein auf diesen Punkt eigentlich, ja, Stellung, haben sie zu diesem Punkt Stellung bezogen, weil sie direkt meinten, ja, also natürlich, wir machen jetzt jedes Rennen zusammen, aber wir trainieren auch immer zusammen und wir sind überall zusammen. Es macht eigentlich nur Sinn, wenn wir in jedem Rennen zu zweit an den Start gehen, weil wir eh so viel Zeit miteinander verbringen und immer zusammen trainieren. Deswegen ist es einfach auch logistisch gesehen, glaube ich, die einfachste Variante. Ja, und zum Glück gibt es bei jedem Slot, bei jedem Rennen mindestens 2 Slots. Also.
Das stimmt, von daher, und außerdem ist es, die können sich ja theoretisch jedes Mal, können sie sich einen Zielsprint liefern und dann ist der eine halt eine Sekunde alt, also sprich ein Punkt dahinter, quasi, wenn überhaupt, also viel verliert man dann nicht.
Vielleicht machen sie auch einfach Schere, Stein, Papier auf der Zielgeraden und der läuft dann zuerst über die Ziellinie.
Ja, um Geld geht es ihnen ja auch nicht mehr, das wissen wir ja auch, also von daher, das haben sie ja auch schon öfter mal betont. Weiß ich immer noch so geil. Irgendwie nach dem einen, wo war das? Ich glaube in Edmonton oder so, wo Gustav Iden gewonnen hat und der Moderator völlig excited irgendwie so, wie fühlt sich das an, so viel Geld zu gewinnen? Und er so, naja, war nicht das erste Mal. Also, naja, die sind, glaube ich, denen geht's gut. Die sind bedient. Die kriegen das hin. Von daher, wird auf jeden Fall ultra, ultra spannend. Ich freue mich mega, dass es losgeht und dann über die T100 Tour reden wir dann wieder, wenn dann das erste Rennen kommt, dann doppelt sich das ja natürlich auch noch an dem Wochenende. Das wird so ein mega, mega Monster-Wochenende. Aber die Pro Series macht natürlich noch davor einen großen Stopp. Haben wir ja vorhin auch schon gesagt, der Ironman Südafrika steht an. Da ist jetzt die Startliste veröffentlicht worden und wir wollen da jetzt noch gar nicht so tief einsteigen, das machen wir alles dann, wenn es soweit ist. Nur mal einmal nur so ein paar Name-Dropping, was rede ich hier für einen Quatsch? Wir wollen ein paar Namen nennen, von denen, die oben stehen und die so auf der Liste stehen und die vielleicht auch nicht auf der Liste stehen. Also vielleicht, wenn wir bei den Männern anfangen, Ganz oben mit der 1 Rasmus Svenningsen, der Vorjahressieger, dann Magnus Ditlev, schon oft angesprochen, der will da schon so die ersten Punkte richtig an Land holen und ja, seine Pro Series Jagd eröffnen. Und dann der von mir vorhin mitgedachte Name, Maarten van Riel, ist am Start. Haben wir hier auch schon gesagt, aber da wird es natürlich dann gerade schon so ein bisschen pikant. Ich meine, er ist der T100-Weltmeister. Er hat die Serie gewonnen und wird entsprechend, ja, vermutlich, sage ich mal, in Singapur nicht am Start sein, weil da steht er nicht auf der Startliste. Aber das müssen wir nochmal gucken. Er steht hier auf der Startliste. Er darf quasi in Südafrika ran und darf das machen, was er eigentlich schon eben auf Cozumel eingetütet haben wollte.
Hätte,
kann man sagen, in dem Fall. Ja. Hat einen Unfall gehabt, ist dann noch mit einem sensationellen Lauf und blutenden Armen und nachher einem Krankenhausaufenthalt ins Ziel gekommen und ist noch Siebter, glaube ich, geworden, Siebter oder Achter. Mhm. Quali verpasst, aber hat natürlich gezeigt, dass er Langdistanz kann. Ja. Und jetzt wird es halt mega spannend. Was kann er jetzt hier zeigen? Früh eintüten, die Quali für Nizza und dann eben, ja, was der Rest der Saison noch so bietet. Aber das ist natürlich eine ganz spannende Konstellation da oben, gerade Maarten van Riel, Magnus Ditlev, auch Rasmus Svenningsen, eine unfassbare Radrakete. Da kann auf dem Rad kann das richtig, richtig wehtun. Leon Chevalier noch dabei.
Auch ein richtig starker Radfahrer.
Ja, Cameron Wurf natürlich, ja, steht auf der Liste. Und so weiter und so fort.
Dennis Chevreau steht noch drauf, auch ein sehr schneller Läufer.
Ja. Und es gibt, also wie gesagt, wir gehen dann noch weiter ins Detail. Vielleicht nochmal ein paar deutsche Namen noch fallen lassen, die am Start sind. Jonas Hoffmann ist dabei, Florian Angert ist dabei, für den das wieder ein Neustart werden soll. Natürlich auch da die Quali im Sinn. Maurice Clavel dabei, der das Rennen schon gewonnen hat. Damals sensationell gegen Sebastian Kienle sich durchgesetzt hat. Also ja, ist auf jeden Fall... Ja, schwingt viel Vergangenheit mit Timo Schaffelt. Wen haben wir noch? Sven Wies. Ich scroll weiter, ist eine lange Liste. Jonas Schomburg, auch spannend.
Ja.
Da wird sich auch zeigen, in welche Richtung das da weitergeht. Ist natürlich ja auf jeden Fall auch immer für Action gut, sagen wir mal so.
Kurzdistanzlauf, Langstrecken finde ich immer gut.
Finde ich immer gut, weil es auch einmal, ja, wenn man auch fast sagen kann, es ist eigentlich auch immer erfolgreich.
Ja.
Ja, also es ist mittlerweile...
Weil die haben ja auch keinen Druck, die wollen das einfach mal ausprobieren und mal schauen, wie fühlt sich das an, was mache ich da, und das kann eigentlich immer nur gut gehen.
Ja. Wir machen es noch komplett mit den Deutschen. Lukas Schnödewind ist noch dabei und Per van Flerken.
Da sind wir wieder.
Der Name van Flerken. Van Flerken, da war doch was. Ja, genau. Also, das sind die Männer. Und bei den Frauen deutlich kleineres Feld, aber auch hier... sehr, sehr viele deutsche Namen dabei. Fangen wir mal von oben weg. Da noch nicht die Deutschen. Marta Sanchez als Vorjahressiegerin. Maja Storge-Nielsen, zweite, glaube ich, hier in Hamburg gewesen letztes Jahr. Sehr, sehr guten Auftritt hingelegt. Els Wisser, auch sowieso Langdistanz, auch ein Garant für gute Rennen, kann man sagen. Und dann kommt schon die erste Deutsche in der Liste, Anne Reischmann. Und sie wird tatsächlich begleitet von einer ganzen Menge anderer Deutschen noch. Jana Uderstadt, Henrike Güber, wen haben wir noch? Laura Jansen ist dabei, da kommt die Tage noch was auf Triathlon Plus. Kann ich glaube ich schon mal ankündigen. Da sind die Kollegen dran, Trainingslager auf Mallorca. Svenja Tös ist zurück, Johanna Ahrens und Tina Christmann. Also, viele, viele Deutsche, viele, viele Slots, da werden wir noch drüber diskutieren und können auch noch mal raufgucken, dann, wieso die Chancen sind. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Gelegenheit, da noch mal, ja, sich ins Spiel zu bringen für Hawaii. Und wie gesagt, das diskutieren wir noch. Was wir jetzt noch mal diskutieren können, ist ein Name, der nicht draufsteht, der aber angekündigt war. Und das ist Anne Haug.
Ja.
Wir waren, ja, selber... wie die ganze Triathlon-Welt dahingehend, ja, wie soll man sagen, überrascht, besorgt. Es ist auf jeden Fall so, dass Anne Haug vor einigen Wochen aus ihrem Lager hat angekündigt, hat irgendwie so, hier kommt quasi mein Rennvorhaben für dieses Jahr, und da hieß es, wenn es in den nächsten 2-3 Wochen gut läuft im Training, dann starten wir in Südafrika in die Saison, und jetzt steht sie nicht auf der Startliste. Und irgendwie ist es tatsächlich so ein bisschen so ein Déjà-vu zum letzten Jahr, habe ich so den Eindruck. Sie äußert sich nicht dazu, und ich habe nochmal reinguckt, also sie hat letztes Jahr in Nizza zu uns gesagt im Interview, und du hast ja auch einen Podcast mit ihr dazu geführt, dass sie schwer krank war im letzten Jahr, und dass es im Februar so aussah oder das fraglich war, ob sie in dem Jahr überhaupt nochmal ein Rennen machen könnte. Nun wollen wir das absolut natürlich nicht hoffen und drücken ihr die Daumen, dass es nicht wieder der Fall ist, dass sie so schwer erkrankt ist, dass die Saison oder ja, dass irgendwas in Frage steht. Fakt ist, sie will sich nicht dazu äußern, sie äußert sich nicht auf Nachfrage. Von ihrem Management kann man dazu nichts hören. Das hat sie auch im letzten Jahr ganz deutlich gemacht, dass sie gesagt hat, das ist meine Privatsache, ich will mich da nicht zu äußern. Aber es führt natürlich dazu, dass sich die Triathlon-Welt Sorgen macht um Anhauk.
Ja, und dann kann man natürlich auch nicht verhindern, dass irgendwelche Spekulationen leider aufkommen, weil sowas kommt immer auf. Ich kann mich auch noch im vergangenen Jahr daran erinnern, und ich habe auch mit Anne in der Podcast-Folge, die du angesprochen hast, darüber geredet, dass es immer irgendwelchen, vor allem jetzt in Zeiten von Social Media, gibt es immer irgendjemanden, der seinen Senf dazugeben will. Und natürlich auch in Angelegenheiten, wo man natürlich eigentlich erstmal so als außenstehende Person gar nichts mit zu tun hat, wenn man Anne nicht kennt oder mit ihr mal irgendwie Kontakt hatte oder so. Aber wie du sagst, es ist natürlich schon irgendwie, ja, ein Déjà-vu wie im vergangenen Jahr, wo sie ja auch gesagt hat, das hat sie eigentlich ein halbes Jahr gekostet, und sie konnte mehrere Monate eigentlich gar nichts machen. Und ob sie überhaupt jemals wieder ein Rennen machen könnte, stand wirklich in Frage. Und ich hoffe einfach, dass es ja schnell für sie wieder bergauf geht und für sie demnächst wieder auf einer Startliste stehen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Daumen sind gedrückt. Und ich meine, wenn es so wird wie im letzten Jahr, dann hat man natürlich auch gesehen, dass Anahauk durchaus in der Lage ist, auch aus schwierigen Situationen immer wieder zurückzukommen. Hier oft angesprochen, die Weltbestzeit in Rot, wo sie hingefahren ist und gesagt hat, eigentlich, sie hat sich nicht viel ausgerechnet, und ausgerechnet da ist es dann passiert, dass sie das geschafft hat. Also dieses riesige Auf und Ab im letzten Jahr, was ja eigentlich untypisch war für Anahauk, die ja eigentlich immer gut abgeliefert hat und immer sich auf ihre Konstanz verlassen konnte. Das war letztes Jahr nicht der Fall. Und irgendwas scheint es dieses Jahr wieder zu geben. Wir kennen den Grund nicht. Wir bleiben dann natürlich dran, hoffen, dass es nichts Schlimmes ist, und ja, schauen, dass es da weitergeht. Das muss man auf jeden Fall beobachten. Und du hast es gesagt, ich meine, letztendlich, ja, ist natürlich, es bleibt ein großes Fragezeichen hinter dem Namen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich trotzdem auf dieses Rennen, weil, wie gesagt, viele, viele Namen am Start, viele interessante Konstellationen, da kann es halt jede Menge geben, aber das machen wir dann zu gegebener Zeit. Dann gucken wir uns das nochmal genau an, und dann gehen wir natürlich da auch nochmal in die Tiefe. Die erste große Langdistanz der Ironman Pro Series. Ja, und dann geht's richtig los. Da wird's einiges zu erzählen geben. Was wir noch erzählen können, was gibt's noch? Ich habe hier gerade rübergelinst. Wir sind schon über eine Stunde. Wir müssen mal langsamer hier mal zum Ende kommen, aber es war einfach viel zu erzählen. Aber ich möchte nicht diese Folge beenden, um euch noch was ans Herz zu legen, nämlich, dass morgen die neue Ausgabe der Triathlon am Kiosk liegt. Wie sage ich immer so schön, kauft sie euch, sie ist sehr gut, das kann ich euch versprechen. Also es ist tatsächlich nur mal so kurz umrissen, was wir da so machen. Ist eine Kaufberatung drin für Aero-Laufräder, was ihr wissen müsst. Ganz spannendes Thema, Laufanalyse mit KI, da habe ich sehr viel gelernt. Also man kann mittlerweile mit dem eigenen Telefon und einer App seinen Laufstil analysieren und da richtig, richtig viel rausholen. Also ganz, ganz spannende Geschichte haben die Kollegen da aufgeschrieben. Die Kollegin Jule hat uns Nichtschwimmern erklärt, sie kommt vom Schwimmen, wie sich Schwimmtraining aufbaut und warum da Dinge im Plan stehen, wo ihr euch schon immer gefragt habt, warum zur Hölle muss ich das jetzt machen? Das werdet ihr alles erfahren, wenn ihr das lest. Also ganz tolle Geschichten. Du hast in unserer neuen Serie Hey Coach, wo wir die besten Triathlon-Trainer der Welt vorstellen, mit Dan Lorang gesprochen.
Ja.
immer wieder schön. Ich habe tatsächlich, muss sagen, so nachdem ich den Text gelesen habe, hätte ich am liebsten, wo ist die E-Mail-Adresse, wo ich fragen kann, ob Dan mein Coach werden kann. Nein, Spaß, ich habe einen Coach. Alles gut. Und er nimmt ja auch eh nur Champions und Weltmeister und Angehende.
Der hat auch gar keine Plätze mehr frei, hat er mir gesagt.
Wahnsinn.
Er musste so vielen Leuten absagen.
Ja. Also das kann ich aber hundertprozentig nachvollziehen, dass man von Dan Laurent gecoacht werden möchte. Also ganz, ganz tolles Porträt. Finde ich richtig, richtig gut. Gute Serie. Da wird hinter die Kulissen geguckt, wer halt die Menschen hinter den Athletinnen und Athleten sind. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ach, so viele schöne Geschichten. Für mich ganz wichtig. Wie geht man mit verpatzten Einheiten um von Lars? Auch das sehr, sehr wichtig. Ja, weil das kommt doch öfter vor. Nicht jeder ist Yvonne von Flerken, die gesagt hat, sie hatte alles grün. Von Juli bis Ende September. Keine Einheit verpasst. Kann ich nicht behaupten. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir müssen damit umgehen lernen. Wie das geht, steht in der neuen Triathlon, ab morgen am Kiosk. Und Kollegin Anna hat mich noch darum gebeten, wir mögen unbedingt nochmal darauf hinweisen, auf trimark.de haben wir gerade eine Umfrage laufen zum Laufschuhgebrauch. Wir wollen nämlich so ein bisschen, wenn wir hier über Themen diskutieren und darüber so, ja, was brauchen die Triathleten und Triathletinnen da draußen eigentlich, dann hilft es uns manchmal, wenn wir einfach wissen, ja, wie tickt ihr, wie nutzt ihr eigentlich euer Material, und in diesem Fall geht es um Laufschuhe, wie ist eure Rotation, was gehört dazu, habt ihr überhaupt mehrere Schuhe, was für eine Art von Schuhen seid ihr unterwegs, also da gerne mitmachen, auf trimark.de findet ihr die Umfrage, das hilft uns sehr, je mehr Leute da mitmachen, desto besser wird das Bild und desto besser können wir euch sagen, was es alles so am Markt gibt, was für euch relevant ist. So, das waren noch die Ankündigungen und damit können wir einen Deckel drauf machen.
See.
Denkt an unsere Presenter, steht in den Shownotes. Feels like, angucken, mitmachen, weiterhören. Wir freuen uns auf nächste Woche. Haut rein. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.